Ich bin wieder da und ihr seid auch da. Ich freue mich riesig, euch zu sehen und euch im Glauben zu Hause zu sehen. Ich freue mich, wieder da zu sein und mit euch in die Bibel zu gucken. Ich habe nie ein Handout gemacht für diese Reihe. Ich mache selten Handouts aus Zeitgründen. Aber für heute habe ich euch eine Übersicht mitgebracht. Ich habe ein paar davon ausgedruckt und wir kommen im Verlauf der Predigt dazu. Das ist eine relativ umfangreiche zweiseitige Tabelle. Ich habe dem Pino, der jetzt eine andere Arbeit gerade verrichtet, da ein paar hingelegt. Die sind eben runtergefallen. Wenn du eins magst, kannst du einfach so im Abstand, im Kreisverkehr mit Maske kurz an der Box vorbeilaufen und dir so ein Exemplar nehmen. Du kannst aber auch dir das PDF holen, zu Hause oder hier vor Ort, weil unter dem YouTube-Fenster der jetzigen Predigt, die gerade läuft, findest du in Blau, da steht Übersicht zur Predigt, PDF und dann steht so eine sechsstellige Zahl noch dahinter. Wenn du da draufklickst, hast du das Dokument als digitales Dokument für dein Gerät. Und das ist nachher hilfreich, wenn man reinguckt. Aber wenn du sagst, ich nehme einfach mal so mit, was so kommt und will nicht tiefer einsteigen, dann kannst du sowohl den Zettel als auch das PDF zurücklassen. Genau. Okay, ich bete, ihr könnt euch gerne die Zettel wegholen, solange Vorrat reicht, sind die da oder ist halt unter dem YouTube-Fenster. Jesus, ich danke dir, dass du das lebendige Wort bist und dass du uns durch deinen Geist jetzt berührst weiterhin. Ich lade dich ein für uns hier im Saal und für jeden, der das heute sieht oder irgendwann später, dass du deinen ganz eigenen Brief in jedes Herz hineinschreibst und deine Message, deine Nachricht verteilst durch meine Worte und auch völlig unabhängig davon zwischen den Zeilen ganz persönlich. Wir lieben dich und wir erwarten dein Reden voller Freude. Amen. Amen. Ja, ich habe mir zum Ziel gesetzt, heute und auch nächste Woche tatsächlich beim Homecoming-Gottesdienst, ich würde gerne das mit der Offenbarung einmal durchpredigen, in Konzentratform, weil sonst müssten wir uns ein paar Wochen jeden Abend oder ein paar Monate jeden Abend treffen, ich weiß es nicht. Und ich habe versucht, so ein bisschen Dinge zusammenzufassen, Übersichten zu gestalten und in all dem, auch in der Tabelle, die nachher kommt, müsst ihr wissen, da steckt natürlich meine Deutung drin. Also wenn du wirklich da reinsteigen willst, studier den Bibeltext selbst, ganz, ganz wichtig, lies ihn dir durch, steig da ein, rede mit Gott, bete darüber und auch in der Tabelle nachher, da sind Dinge drin, da sind sehr straff in Stichpunkten Bibeltexte zusammengefasst, da sind aber auch Dinge drin, die einfach von meiner Deutung herkommen. Ach so, okay. Das ist sonst immer der Moment, wo jemand kam und mir das Mikrofon gerichtet hat. Ja, lasst uns die Bibel aufschlagen, Offenbarung 2. Und lasst uns wirklich einfach anfangen, in die Sendschreiben, da sind wir jetzt gelandet, hinein zu gucken. Weil, was wir vorher gemacht haben, wir marschieren ganz kurz durch. Für alle die, die nicht dabei waren, es ist nicht schlimm, du kannst heute voll mit einsteigen. Aber wenn es dich interessiert, guck dir doch die ersten vier Teile an über die 66 Zeugen, der letzte Zeuge. Was wir gemacht haben war, kommt gleich, wir haben einen Überblick erstmal gehabt über das ganze Buch der Offenbarung. Wer hat es geschrieben, wo ist es hergekommen, warum ist es nicht die Offenbarung des Johannes, sondern die Offenbarung von Jesus Christus. Wir haben die Veröffentlichungskette angeguckt, das heißt, wer war der Absender und dann lief es durch verschiedene Ebenen bis hin zur Gemeinde. Gott, der Vater, hat das an Jesus geschickt. Jesus hat einen Engel beauftragt, es mit ihm zu veröffentlichen. Johannes war sozusagen die Sekretärin, der diktiert worden ist. Die Pastoren, da sind wir jetzt wieder in der Deutung. Die Boten der jeweiligen Gemeinde haben es empfangen und an die Gemeinden weitergegeben. Wir haben über die Symbolsprache geredet. Wir haben darüber gesprochen, dass es ein Buch ist, das für dich geschrieben ist. Wenn du Jesus gehörst, wenn du Kind Gottes bist, Knecht Jesu Christi, die Melli hat das eben so schön im Lobpreis gesagt, Nachfolger heißt ganze Hingabe. Das ist, Jesus hat es verdient, dass wir ihm alles geben. Und für jeden, der das für sich in Anspruch nimmt, ist dieses Buch geschrieben. Wir haben Johannes und Jesus uns betrachtet, diese Begegnung nach 60 Jahren. Hast du mal jemanden getroffen aus deiner Schulzeit? Ich habe nächstes Jahr 30 Jahre Abitur. So alt wird keine Kuh. Und ich weiß nicht, ob es eine Feier gibt oder ein Wiedersehen gibt mit den Leuten von damals wieder. Es ist erstaunlich, wenn du Menschen triffst nach Jahren und sie wieder siehst. Und manchmal weißt du, ich kenne dich, aber wer bist du? Kennst du diese Momente? Und ich bin dann immer voll die peinliche Frau, weil ich gucke die an. Und dann sage ich, Ich weiß es doch, woher kennen wir uns denn nur? Und manch einer hat schon gedacht, was ist denn mit der los? Und aber ich freue mich dann immer, wenn ich es rausgefunden habe. Das ist dann, hat so was Befriedigendes, kennt ihr das? Dass du das, ja, ah, das war doch, genau, das war doch der. Und wenn jetzt meine Kinder erwachsen in Schule und Beruf auf Menschen treffen, stelle ich fest, wie klein die Welt ist und sage ich, ja. Der Onkel von dem, der jetzt mit dir die Ausbildung macht, der hat mich damals eingestellt bei dem und dem Arbeit. Also es ist witzig. Egal. Labarababa. Jesus als Richter haben wir uns angeguckt. Die 70 Jahrwochen nach dem Propheten Daniel haben wir uns angeguckt. Und wenn dich das besonders interessiert, da hatte ich auch eine Tabelle. Die findest du dann innerhalb des Videos. Müsste Teil 3 oder 2 oder 3 gewesen sein. Kannst du dir das auch angucken und einen Screenshot machen. Die Bedeutung der 7 Sterne, der 7 Leuchter haben wir geguckt. Eine Einführung in die Sendschreiben haben wir gemacht. Die Bedeutung der Zahl 7, das war letztes Mal. Und der Thron Satans, der da Erwähnung fand, da haben wir uns auch drüber unterhalten. Genau, das war bisher der Fall. Und jetzt bist du auch du bei Offenbarung 2 angelangt und wir lesen miteinander. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe. Das sagt, der die 7 Sterne in seine Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Ein Brief von Jesus an die Gemeinde in Ephesus. Ich habe für einen von euch einen Brief mitgebracht. Ich habe empfunden, dass Gott mir sagt, schreib einen Brief an jemanden. Das habe ich dann gestern gemacht. Und ich habe so ein paar Anhaltspunkte, was die Person anhat. Und am Ende der Predigt werde ich die der Person geben, für die der Brief gedacht ist. Und jetzt stell dir vor, du hast so einen Brief von Jesus in den Händen, weil nichts anderes ist es, was wir hier in der Bibel finden. Und es ist nur für dich geschrieben. Und mit diesen Ohren möchte ich dich einladen, auch weiter dem Wort Gottes zuzuhören, nämlich dem Brief an die nächste Gemeinde in Smyrna. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Wir lesen noch den dritten Brief und dann mache ich einen kleinen Einschub. Dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe. Das sagt der, das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst. Da, wo der Thron des Satans ist und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Wie geht's dir nach dem Text? Geht's dir wie mir so oft, dass das der hessische Ausruf der Verwunderung hä? In dir aufsteigt und du denkst, okay, es ist von Jesus, wenn du eine Bibel hast, wo die Worte von Jesus in Rot sind, sind das rote, ist das roter Text? Also es ist doch wichtig, wir müssen das studieren und uns anschauen. Und ich glaube, das ist auch mein erster Punkt, die größte Versuchung für uns ist, dass wir diesen Text aus der Distanz lesen und gar nicht an uns ranlassen und auf uns zukommen lassen. Auf der einen Seite möchte ich euch einladen, mit mir zu schauen und zu studieren, was war mit den Gemeinden los. Und das werde ich nur ganz, ganz grob machen. Wenn du mehr möchtest, es gibt verschiedene Bücher. Das ist ein altes Buch von Werner Kniesel. Die Offenbarung des Johannes, ausgelegt für die Gemeinde. Das ist eigentlich ein Transkript seiner Predigtreihe, die er gehalten hat. Und wenn du nur eins lesen möchtest und du es noch findest im Antiquariat oder gebraucht, ich weiß nicht, ob es es noch aufgelegt gibt, dann besorg es dir, weil es ist sehr, sehr kostbar. Und ich bin mit seinen Deutungen, gehe ich so mit. Also da gibt es ja in verschiedenen Punkten immer verschiedene Richtungen, die man einschlagen kann. Und mit ihm gehe ich sehr d'accord. Ja, diese Gemeinden, ich habe euch eine Karte gezeigt, die schauen wir uns einfach auch noch mal gerade im Bild an. Die Karte von Kleinasien, der heutigen Türkei. Da kann man auch wirklich noch Dinge besichtigen und anschauen, Ruinen der Städte, der Tempel zum Teil. Und der Weg, den haben wir uns auch in einem der Teile angeschaut. Der Weg führt einen Reisenden in einer sehr logischen Reihenfolge, nämlich von Ephesus nach Smyrna, nach Pergamon oder Pergamus, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und zum Schluss nach Laodicea. Da gab es diese Straßen, auch das habe ich in den letzten Teilen euch erzählt, an denen man entlang reisen konnte. Am meisten wissen wir natürlich, über welche Stadt von den sieben aus der Bibel heraus? Ephesus, genau, die erste Stadt hier. Da ist viel passiert, da ist ja noch ein Brief von Paulus auch in deiner Bibel drin. Und in der Apostelgeschichte 19, da findest du einiges über Ephesus. Also Ephesus kommt häufiger vor. Ja, ich überspringe, ich habe hier eine Wiederholung, die überspringen wir mal. Ja, die eine Info, man kann vermuten, dass nach der Hinrichtung, oder man weiß, dass nach der Hinrichtung von Paulus, das war schon im Jahr 67 nach Christus, Johannes der Aufseher wurde für die lokalen Gemeinden hier in Kleinasien. Und ungefähr 27 Jahre lang war Johannes ihr geistlicher Leiter, ihr Aufseher, wir würden vielleicht Bischof dazu sagen heute. Einige Kirchenhistoriker sind der Auffassung, dass damals Kleinasien in Kirchendistrikte unterteilt war und diese sieben Gemeinden jeweils die Aufseher oder Muttergemeinde wiederum waren für andere. Also das, was wir hier sehen, ist nicht alles. Es gab in dieser ganzen Gegend noch andere, kleinere Gemeinden und vermutlich waren diese sieben von besonderer Bedeutung. Also heute würden wir sagen, ganz nach amerikanischem Vorbild, Multi-Site. Eine Kirche, viele Campusse, wird keine Videoübertragung gegeben haben und kein Livestream. Aber das Modell, dass man ein Netzwerk baute von Gemeinden, war bekannt. Und wir dürfen vermuten, wir wissen es nicht zu 100%, dass das so strukturiert war. Unsere Versuchung beim Lesen, worin besteht es? Ich habe es eben schon angesprochen, dass wir es wegschieben, dass wir sagen, okay, das war das damals, das ist interessant, ich lerne was wie in der Schule, aber was in Gottes Namen hat das mit mir zu tun? Und ich glaube, es hat ganz, ganz viel mit uns zu tun. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass in der Bibel im Alten und im Neuen Testament verschiedene Offenbarungsschichten sind, wie eine Zwiebel. Und da gibt es Texte, die kennst du, die hast du schon oft gelesen. Und dann liest du sie wieder und das macht Peng in deinem Herzen und du denkst, wow, diese Erkenntnis, dieser Gedanke, der ist mir so noch nie gekommen. Und so geht's auch mir immer wieder. Und die ganze Bibel, das sagt Paulus, ist für was da? In 2. Timotheus 3,16 schreibt Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur. Jetzt kommen vier Sachen, die wir alle absolut geil finden. Entschuldigt das Wort, wollte mal euch kurz wieder wachrütteln. Wir wollen alle mehr Belehrung, Überführung, Zurechtweisung und Erziehung in der Gerechtigkeit. Ich meine, du bist ja selber dran schuld, wenn du schon einen Teil gehört hast und bist heute wiedergekommen, obwohl du in Facebook, Church Schools oder sonst wo herausgefunden hast, was heute auf dich zukommt. Die Iris labert dich wieder voll und da kommt auch viel Theorie mit rein und das geht nicht ganz ohne. Aber das Ziel von Gottes Wort, auch dem Buch der Offenbarung, ist nicht, uns Dinge zu sagen, die einmal waren, die mit uns nichts zu tun haben. Dinge, die einmal kommen werden, mit denen wir hoffentlich, wenn alle die Recht haben, die sagen, es gibt eine Entrückung getrennt von der Wiederkunft Christi und ja, sie findet vor der allerschlimmsten aller Zeiten statt. Also ich tendiere zu dieser Überzeugung, aber ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es genauso ist. Also du könntest dich von der Vergangenheit und der Zukunft distanzieren und sagen, naja, was soll das mir dann schon sagen? Es hat dir eine ganze, ganze Menge zu sagen über deinen Jesus. Also so ist jetzt meine Herangehensweise. Jesus und ich, was sagen mir die Briefe dazu? Alle Schrift, also auch dieser Teil von Gottes Wort, ist zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ich habe mir eine Eselsbrücke gebaut, will mir die vier Begriffe nämlich merken, die heißt Bütze. Bütze klingt wie Mütze, nur ohne Tee. Belehrung, Überführung, Zurechtweisung, Erziehung in der Gerechtigkeit. Und ich entscheide mich in meinen Zeiten mit Gott immer wieder neu dafür, dass ich sage, ja, ich will das. Ich will das. Ich will, dass du mir sagst, wo ich verkehrt laufe. Und jetzt erzähle ich euch, was ich in einem witzigen Gespräch am Anfang vom Gottesdienst hatte mit meinem lieben Bruder, der das Wandern für sich entdeckt hat und wir auch. Wir waren ja 2 Wochen in Bayern von der Zeit, die wir Urlaub hatten. Und was macht man denn im Bayerischen Wald? Und nein, wir sind da nicht wegen Corona, wir mögen Bayern. Deutschland ist schön, warum nicht zu Hause Urlaub machen? Also sehe ich so, mag die Leute und wir waren da schon 2-mal. Und dann sind wir wieder gefahren, zu großen Freude ist unser Mittlerer nochmal mitgefahren, sind wir zu viert. Und was haben wir gemacht? Unter anderem sind wir gewandert. Und dann habe ich eine neue App entdeckt. Auf meinem Smartphone habe ich Outdoor Active, dachte ich, cool, erstmal kostenlos, Premium-Version brauche ich nicht so viel, wandern ist dann auch zu viel. Aber man konnte man so routen, hier bin ich und da will ich hin und da geht's durch den Wald und wo kommt man da vorbei und wie lange und wie anstrengend und wie schwierig. Mit natürlich die leichten Routen, also die schweren hatten wir vor 2 Jahren, wo ich heulend kurz vor dem Gipfel des Berges aufgegeben habe und meine 3 Männer gesagt haben, Mama, du schaffst das. Caleb reicht mir die Hand. Der Raphael sagt, das ist ganz einfach. Und der Bernd sagt, wenn du nicht willst, Schatz, ist es auch in Ordnung, wir kommen gleich. Also die waren liebevollere Reisebegleiter, kann man sich kaum wünschen. Und aber ich dachte dieses Jahr, wenn ich jetzt hier das so ein bisschen steuern kann, wir können ja die leichten Routen, Hauptsache Kalorien verbrennen, das war so mein Denken und das von Bayern sehen. Und ich weiß, wir müssen den Caleb zum Bewo anmelden und es muss stattfinden, damit er das Trauma dieser Wanderungen überwinden kann. Das Trauma dieser Wanderung bestand in der sprachaktiven App, die uns ja ähnlich wie dein Autonavigationssystem vielleicht leitet, wo man links, rechts, geradeaus und dann ist das halt in Metern und alles dauert viel länger als beim Autofahren. Die Stimme, die dann regelmäßig sagte, ihr hört es schon daneben, Sie haben die Route verlassen. Die Route befindet sich 40 Meter hinter Ihnen. Du gehst weiter, trinkst einen Schluck Wasser, nach einer Weile, Sie haben die Route verlassen. Die Route befindet sich 200 Meter hinter Ihnen. Und der Kleine, Mama, wir verlaufen uns hier. Keiner weiß mehr, wir sind überhaupt nicht da. Du musst zurück und da musst du falsch abgebogen. Und das geht gar nicht. Raphael ganz cool natürlich, hat dann seine eigene Karten-App und hat sich orientiert. Bernd hat auch einen guten Orientierungssinn und die haben uns dann manchmal gerettet. Ich habe mich köstlich amüsiert über die App und über die Reaktionen. Und ja, wir haben ein paar Mal ein paar komische Kreise gedreht. Aber wie ihr seht, wir haben es geschafft. Wir sind wieder zu Hause angekommen. Und wir haben auch dazwischen mal kurz das Bayerische Hotel gesehen. Also es ist alles gut gegangen. Und so ähnlich ist das beim Bibellesen. Die Bibel, die sagt, Schätzchen, hier bist du gerade falsch abgebogen. Die Route befindet sich 40 Meter hinter dir. Jesus ist gerade auf einem anderen Weg unterwegs als du. Wie wär's denn? Und der Heilige Geist ist nicht weniger liebenswürdig als meine freundlichen drei männlichen Reisebegleiter von vor 2 Jahren und in diesem Sommer, die vielleicht manchmal mit etwas Heftigkeit, aber auch mit sehr viel Liebe sagen, wir müssen den Weg wiederfinden. Bitte, bitte, damit wir ankommen und damit das hier gut ausgeht. Und die zweite Versuchung beim Lesen der Bibel und auch beim Lesen dieser Texte ist, dass wir andere richten. Dass wir sofort sagen, ja, das muss die Elfriede lesen. Das muss der mal jemand sagen. Im Gebet. Oder so. Oder der Pastor Bernd. Könntest du nicht die Elfriede, die immer an dem Punkt in Sünde fällt, um die soll, also weißt du, Pastor Bernd, du solltest dich wirklich um die, also dass er das nicht macht, gell, das ist ja sowieso noch eine ganz andere Geschichte. Okay, also da sind wir fromm manchmal zu Hause und merken gar nicht, dass die Person, die die Route verlassen hat, möglicherweise auch die Elfriede ist. Aber, Alarm, Alarm, sie haben die Route verlassen, sie haben den Weg der Liebe verlassen. Könnten wir bitte da zurückkehren? Richtet nicht, schreibt, sagt Jesus in Matthäus 7, schreibt gar nicht Paulus, sagt wieder schon rote Buchstaben und rote Worte. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Matthäus 7, 1 bis 5. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber? Oh, jetzt kommen sie. Manche sind schon allergisch. Ich kenn die Leute, die allergisch sind. Die sagen, komm mir nicht mit dem Splitter. Komm mir nicht mit dem Splitter, Iris. Das kann ich nicht leiden. Die sind verkehrt. Die anderen. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem bemerkst du nicht. Weißt du, was absolut der Mega-Hammer ist? Ich hoffe, ich kriege jetzt keine rechtlichen Schwierigkeiten, aber ich musste das Bild nehmen. Ich musste das Bild euch mitbringen. Die Haute Couture, die moderne Mode, hat Matthäus 7 umgesetzt. Habt ihr es gesehen? Wer zieht sowas an? Mit dem Brett vorm Kopf durch die Welt laufen, damit es auch der Letzte kapiert, wie bescheuert du bist. Ich verstehe das nicht. Ich weiß Kunst und so. Und das ist für mich Kunst und schön. Hortensien, die nicht welken, das sind meine Freunde. Aber und Männer in Gewändern geht auch. Hat Jesus ja, das ist jetzt nicht so dramatisch. Aber ein Brett vorm Kopf, weiß es nicht. Egal. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Also Jesus sagt gar nicht, dass wir das gar nicht dürfen. In Matthäus 18 sagt er ja sogar, wir sollen einander helfen, irgendwie wieder zurechtzukommen, wenn wir da Mist gebaut haben. Aber wir sind die erste Adresse, wo aufgeräumt wird, bevor wir die anderen begutachten. Okay. Was mir auch aufgefallen ist, die letzte Zeit, vielleicht ist es auch subjektiv meine Wahrnehmung, ich empfinde, dass die Christen heute, die letzten 1-2 Jahre, noch mehr das Wort Gottes relativieren. Das ist so für alle die, die schon ein bisschen fortgeschrittene Lebensalter haben und Eltern sind, wie dein Kind in der Pubertät. Das heißt, da gibt es so Regeln. du bist für den Müll zuständig, du machst die Arbeit im Haushalt. Und dann gibt es diese komischen Debatten, die du nicht hast, wenn die Kinder 7 sind. Irgendwann, wenn die so zweistellige Jahreszahlen kriegen und ein bisschen weiter danach, dann werden die komisch, die Kinder. Und dann hast du diese Diskussionen. Du müsstest eigentlich als Mutter oder Vater eine rhetorische Ausbildung oder so ein Debatten-Challenge mitgemacht haben, um das zu überstehen. Und dann, warum das hier in dem Fall überhaupt gar nicht gilt. Und alle machen das anders. Jeder darf das. Und keiner muss das. Ich bin ja wie euer Sklave. Warum habt ihr überhaupt Kinder gekriegt? Nur damit die euch bei der Arbeit helfen. Ja, ich erlebe Christen, die mit mir debattieren darüber, warum die Ausnahme zur Regel wird bei Römer 13. Ich sage nicht, dass wir Kadavergehorsam und dass wir nicht Dinge und so weiter. Es gibt Ausnahmen. Aber ich kriege ein bisschen weiche Knie, wenn man das so leichtfertig macht. Also ihr wisst nicht, was da steht. Doch, unterordne dich unter die Obrigkeit. Du liebe Zeit. Die sind ja selber doof. Ja, darum sollst du ja für sie beten. Damit sie Weisheit kriegen vom Herrn und richtig geleitet werden. Aber wir zwei, du und ich, was meinst du denn, was wir für Fehler produzieren würden? In mancher Verantwortungsposition. Und wie viel hast du schon produziert? Frag deine Kinder in der Pubertät, sie wissen's. Die finden welche. So, und da habe ich Mühe mit. Und wisst ihr, das Dumme ist, es steht ja nicht nur in Römer 13. Es steht auch in 1. Petrus 2, es steht in Titus 3, in Epheser 6. Und auch an so ein paar anderen Stellen in der Bibel steht dasselbe drin mit der Unterordnung. Also brauche ich einen guten Grund. Ein Vortrag, der mir geschickt wurde, da war dann Mose der gute Grund. Und dann habe ich gedacht, wenn bei mir der Busch brennt und Gott mir erscheint und sagt, Iris, zieh die Schuhe aus und der Busch überlebt den Brand, dann kann ich auch eine Ausnahme machen, mit Sicherheit. Heißt, in meiner Deutung, ich brauche ein sehr, sehr deutliches, klares Reden. Oder ein Befehl, wie bring die Kinder um, die Hebamme in Ägypten. Dann weiß ich auch, Abtreibung, Kindermord, was auch immer, ist nie Gottes Wille. Das ist außer Frage. Aber wenn ich keins von beiden habe, das Extremste oder einen klaren Auftrag von Gott, einen Herrscher herauszufordern und zu konfrontieren, dann gilt, was die Bibel sagt. Bei mir zumindest. Und ich habe großen Respekt vor Gott und seinem Wort. Und ich möchte nicht die Route verlassen an der Stelle. Ich möchte Gottes Wort ernst nehmen. Auch da, wo es mir nicht gefällt, da, wo es mir stinkt. Wo ich auch denke, habe ich keinen Bock drauf und finde ich jetzt nicht richtig. Aber ich tue es, ich beuge mich, ich gehe mit. Weil schlechte Regierung ist besser als keine Regierung. Das Schlimmste, was du in der Bibel lesen kannst, findest du in Israels Zeiten zur Zeit der Anarchie. Im Buch der Richter ist es für mich wie ein Horrorfilm, was da gelaufen ist. An jeder Tat, was in seinen Augen recht war. Wenn es keine Polizei, keine ordnende Macht, wenn es gar nichts mehr gibt. Es gibt doch irgendeinen Kinofilm, The Purge, wo 24, ich habe den nicht gesehen, ich habe auch nicht vor, ihn zu gucken, aber wo quasi alle Gesetzmäßigkeiten außer Kraft gesetzt werden, es keine Strafe gibt, für was auch immer du tun willst. Möchtest du in so einer Welt so einen Tag leben? Ich nicht. Ich nicht. Ja, egal, da will ich ja gar nicht hin. Letzter Satz zum ersten Punkt. Zitat, kommt erst auf Englisch, dann auf Deutsch. Ist von John Paul Jackson. Hab's auch aufgeschrieben. Jetzt will er ein Foto von mir machen, das will ich aber nicht. Hier sind wir wieder. The degree of your anger over correction equals the measure of your pride. Das Ausmaß deines Ärgers über Zurechtweisung oder Stolz entspricht dem Ausmaß deines Stolzes. Es tut schon ein bisschen weh, oder? Ja. Okay, ich möchte gerne kurz mit euch beten, bevor wir zu den zwei weiteren Punkten gehen. Seid ihr bereit für ein Gebet? Schließt doch kurz die Augen mit mir. Und du kannst innerlich deinen Armen sagen oder die Hacken in die Erde rammen und sagen, ich will aber nicht. Das ist deine Entscheidung. Vater, ich möchte von ganzem Herzen mich unter dein Wort beugen. Ich möchte dein Wort ernst nehmen. Ich möchte weder andere richten und die Bibel für andere lesen, noch möchte ich das von mir schieben auf die Menschen von damals und nur als historische, spannende Geschichte anhören. Ich möchte, dass du dieses Wort lebendig machst und dass du mich veränderst dadurch. Ich gebe dir mein Herz. Ich will ganz und gar dir gehorsam sein und wirklich dir folgen, so wie Melli in dieser Lobpreiszeit eben gebetet hat. Ich habe Wünsche, ich habe Vorstellungen, was ich will und nicht will, und du weißt darum, Herr, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Das ist mein Herzenswunsch. Und wenn das auch deiner ist, dann sag doch Amen. Amen. Okay, der zweite Punkt, die Struktur der Briefe. So, jetzt stimmt's wieder, ne? Ja. Achtung, jetzt kommt ein Konzentrat. Und jetzt konntet ihr diese Tabelle zur Hand nehmen, die ihr entweder euch da vorne geholt habt oder jetzt schnell flitzt und holt oder als PDF unter dem YouTube-Fenster euch runterladet. Die sieben Briefe kann man in sieben verschiedene Bestandteile untergliedern. Da gibt es den Adressaten. In unserem Fall, nach meiner Deutung, der Bote der Gemeinde, also der Pastor, der Leiter der Gemeinde jeweils von Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardes, Philadelphia oder Laodicea. Dann kommt als zweites in jedem Brief ein oder mehrere Attribute von Jesus. Das ist schon spannend. Das heißt, Jesus stellt sich dir vor als mit einem bestimmten Teil seiner Persönlichkeit oder seiner Rolle, seiner Funktion. Das dritte, was dann kommt, ist Lob. Das ist jetzt für mich so ein Hilfsmittel zu sagen, wenn ich ein Gespräch mit jemandem führe, dem ich sagen darf oder muss, meinem Kind oder einem Mitarbeiter, könnte es sein, dass du die Route verlassen hast, dass du da was verändern solltest, dass da was nicht gut läuft, dann sage ich ihm erst was ich gut finde an ihm. Dann sage ich der Elfriede oder dem Peter, wie du da den Dienst machst, das finde ich richtig cool. Und wie du das gestaltet hast und diesen Auftrag umgesetzt hast für die Gemeinde, fürs CCLM, das ist der Hammer. Und ich bin mächtig stolz darauf. Und es gibt es bei jedem so Sachen. Und dann sage ich ihm, aber weißt du, wenn du, was hat er denn gemacht, der Peter, wenn du das noch ein bisschen liebevoller mit deinem Team kommunizieren würdest, wenn du auch die Menschen siehst hinter den Funktionen und hinter der Erfüllung der Aufgabe, wenn du ihnen ein Stück Wertschätzung noch gibst bei der Vermittlung, das ist der Oberhammer. Dann habt ihr nicht nur eine tolle Strategie und eine tolle Arbeit, die ihr leistet, sondern du kannst dich selber multiplizieren und die Leute machen es gerne und fühlen sich nicht irgendwo hingeprügelt. Sowas in der Art könnte das sein. Das heißt, ich lobe, ich ermutige, und dann sage ich, was besser laufen könnte. Und das macht Jesus witzigerweise hier auch fast immer. Ja, ich weiß, jetzt kommen die Leute mit den Ausnahmen. Zweimal tut er das nicht. Irgendjemand im Saal, der es schon gelesen hat, da sind dann diese Auslassungszeichen. Bei Sardes gibt es kein Lob und bei Laodicea gibt es kein Lob. Ist interessant, oder? Ja, das ist jetzt wahrscheinlich zu klein, die Tabelle. Ich lasse das mal hier bei der Überschrift. Aber ihr habt es ja selbst. Ihr könnt auch reinschreiben oder es verbrennen. Okay, nach dem Lob kommt dann die Korrektur. Außer, interessant, oder? Bei zwei Gemeinden. Zwei kriegen keinen Anschiss und zwei kriegen kein Lob. Wer kriegt denn keinen Anschiss? Smyrna, das ist, glaube ich, heute Izmir in der Türkei, die Stadt. Und Philadelphia. Die kriegen keinen Anschiss, keine Korrektur beim vierten Element der Briefe. Als fünftes kommt dann immer ein Ratschlag von Jesus. Er gibt eine klare Ansage und in den meisten Fällen, haben wir jetzt gerade nur drei gelesen, sagt er zwei Worte. Tod, Buße. So, wenn du im Internet gerne die Leute hörst, die sagen, dass es für Christen vorbei ist, hast du jetzt ein Problem. Dann liest doch die Offenbarung am besten nicht mehr. Weil sonst, also ich komme dann immer in Konflikt mit den Hypergrace-Predigern, die mir sagen, ja, du musst einmal Buße tun, wenn du dich bekehrt hast. Und es ist auch alles vergeben. Was stimmt, von Gottes Seite ist die Kiste erledigt. Der hält dir auch keine Moralpredigt, wenn du kommst und umkehrst von deiner falschen Route. Aber du musst schon umkehren. Du musst Buße tun. Und Buße tun heißt jetzt nicht Zähne knirschend, dir irgendwie selber wehtun. Und du musst auch nicht mal weinen. Du musst einfach nur wirklich wollen und wissen, das war verkehrt, will ich nicht. Gott, es tut mir leid, ich mache das jetzt anders und hilf mir, dass ich es schaffe. Und wenn du nochmal auf die Schnauze fällst, wiederholst du das Ding. Und Jesus verurteilt dich nicht, er hilft dir auf. Und er sagt, komm, mein Schatz, wir probieren das jetzt nochmal, wir schaffen das schon. Und irgendwann fällst du nicht mehr an der Stelle auf die Nase. So. Tut Buße ist nichts, wovon man sich fürchten muss, es ist etwas Erleichterndes. Als sechstes Element der Briefe finden wir fast immer eine Zusicherung. In manchen Fällen wiederholt Jesus zum Beispiel das Lob, was er am Anfang gebracht hat. Ist auch nice, ist dann so der Rahmen. Vorne was Gutes, hinten was Gutes und zwischendrin haben wir gesagt, komm, das machst du anders, da musst du umkehren. Manchmal ist es auch ein Zuspruch oder ein besonderes Versprechen und alle Briefe hören auf mit einem Appell. Alle gleich haben, das seht ihr hier in der Tabelle, das Letzte, was drin steht, ist immer, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das hat nichts mit physischen Ohren zu tun, sondern das heißt, man kann es hören und voll verpeilen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich will das nicht. Ich will es nicht verpeilen, wenn Jesus was sagt. Ich will das wirklich raffen und umsetzen. Okay. Ich werde nächsten Sonntag auf einzelne Sachen eingehen, aus dieser Summe der 7 Cent schreiben. Was ich nicht mache, ist jede Gemeinde betrachten und analysieren, was mega spannend ist. Warum nimmt Jesus das Symbol bei Gemeinde X? Warum die Augensalbe bei Laodicea? Weil die in Medizin bewandert waren, weil die wirklich Augensalbe hatten. Er nimmt Metaphern, Bilder, die die Leute vor Ort kennen und spricht sie damit an und rüttelt sie damit wach. Das kannst du studieren durch viele andere gute Quellen. Und das ist einfach zeitlich mega intensiv. Das habe ich vor 11 Jahren oder vor 10 Jahren in der ersten Reihe, wo ich die Offenbarung so zur Hälfte zum kleinen Teil durchgenommen habe, gemacht. Aber das möchte ich nicht wiederholen. Die Zeit reitet weiter und ich will zum dritten Punkt und zu einem Fazit kommen für heute Morgen. Das war ja jetzt schon einiges, was da so drin steckt. Ich habe mir verschiedene Fragestellung überlegt, wenn du dir das so anguckst. Das hilft, also mir hilft das, das so nebeneinander zu sehen, wie eine Art Synopse der Sendschreiben, um mir ein Bild zu machen, was Jesus da tut und was ihm wichtig ist, worauf er Wert legt. Was ich zum Beispiel interessant fand und finde ist, wir lesen mal Kapitel 3, den Anfang, dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke. Vers 3. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Was fällt euch auf? Jesus spricht in all den 7 Briefen immer im Singular an dieser Stelle, immer in der Einzahl. Ja, nach meiner Deutung spricht er den Leiter an. Gott ehrt und achtet Hierarchie und spricht zu dem, den es angeht. Vielleicht hast du das schon erlebt, so auch in deiner Ehe. Meine Schwiegermutter hat mir darüber neulich ein begeisterndes Zeugnis erzählt. Sie hat für was gebetet und wollte Gott, von Gott eine Antwort haben. Und im Gebet hat Gott ihrem Ehemann geantwortet und hat damit klargestellt, er muss sich leiten und ihm sage ich, was an der Stelle jetzt für euch als Ehepaar zu tun ist. Fand ich spannend. So ging es mir mit Bernd. Ich war jahrelang ungefähr 15 Jahre lang, 10 bis 15 Jahre lang, schätze ich nur aus der Retro-Perspektive, so ein Pfahl in Bernds Fleisch, so würde ich mich selbst bezeichnen. Es war eine Zeit, in der ich auch, war ja von Anfang an mit dabei, voll vorne mit dabei, wo es mein geheimer Auftrag war, ihm das Leben in unserem Leitungsteam so schwer wie möglich zu machen und grundsätzlich die Dinge zu kritisieren, die er vorgeschlagen hat. Weil er war ja mein Mann, keiner sollte denken, dass ich das nicht objektiv sehen kann und überhaupt muss da ja was zu kritisieren gewesen sein. Ich weiß nicht, ob du dich noch schmerzvoll daran erinnerst, du hast ja auch ein paar Bevos besucht seit damals und ich habe auch ein paar Einsichten gewonnen seit damals, aber eines hat Gott mir klar gemacht. Es hat einen Grund, warum der Bernd die Gemeinde leitet und gegründet hat. Und er zeigt ihm Dinge, die er mir nicht immer zeigt. Auch wenn er mich mögt und ich viele Sympathien habe. Aber das, Gott hat seine Ordnung und die überspringt er auch nicht. Und das ist super. Weil Gott weiß genau, was er tut. Er weiß genau, warum er dich für Auftrag X oder Y eingesetzt hat. Du bist aus dem Holz gestrickt mit dem Holz, das lassen wir heute, aus dem Material hergestellt. Du bist zugerüstet für das, wofür Gott dich gebaut hat. Du hast alles, was du brauchst. Du musst es dir nur im Glauben ziehen und über deinen Schatten springen und sagen, was du willst und nicht, was ich will. Und deine Angst überwinden und manche Dinge mit Durchfall tun. Also zwischen denen, du gehst aufs Klo zwischendurch, wo du es getan hast. So ist das, finde ich. Und das ist gut. Wo bin ich überhaupt hier abgewichen? Gott adressiert im Singular, hält sich an Hierarchien. Und was Gott hier überhaupt nicht sagt, obwohl ich die Dinge cool finde, ich gucke jetzt gerade mal niemanden an, es geht nicht um Gebäude. Sollte ein Gottesdienstsaal Fenster haben? Ja! Nein! Ja! Nein! Ja, also entweder er hat welche und die eine Hälfte ist glücklich oder er hat keine und die andere Hälfte ist glücklich. Ich sage an der Stelle immer, das Allerheiligste hatte keine Fenster. So, das ist mein Kommentar zu der Debatte. Ich mag Lichter, ich mag den Haser, ich finde das mega, wenn der Nebel kommt. Ich finde noch, klar, die richtige Herrlichkeitswolke ist cool, aber ich mag dieses Atmosphärische. Ich habe meinen Mann in der Disco kennengelernt und versteht ihr, das ist alles, ich mag es laut, aber Jesus debattiert mit denen nicht über, macht ihr Grow, es geht nicht um Struktur, es geht nicht um Gebäude, es geht nicht um Äußerlichkeiten, sondern wenn wir ganz kurz uns mal konzentrieren auf Zeile 3 und 4, Lob und Korrektur, Lob und Tadel, da geht es, das Erschütternde ist das erste Wort, was da oft steht, um Werke. Aha. Von der Sorte bist du also. Leistungsevangelium, darüber bin ich hinaus. Ich höre in YouTube nur noch Pünktchen, weiß ich nicht. Ja, aus Gnade gerettet, ja. Nichts dazu getan, wie Bernd immer sagt, Gott ist schuld an allem Guten. Der Satz, der mich am Anfang angenervt hat und mit dem ich heute verheiratet bin, fast wie mit dir. So, und ich habe T-Shirts, wo das draufsteht, weil es einfach stimmt. Und immer, wenn ich mir selber was einbilde, dann denke ich, ja, eigentlich nicht wahr. War ja schon der Herr. Auch das, was du bist und was du kannst. Also, wenn du gut kochen kannst oder so. Es gibt ja Menschen, die haben Instinkte dafür Gastfreundschaft, ich sehe dich wieder da oben. Das ist einfach, das ist in deiner göttlichen DNA. Und da musst du was mitmachen. Und das ist cool. Aber es kommt von ihm. Also, Werke, will jetzt Jesus, dass wir arbeiten? Ist es wie das pubertäre Kind, was dann sagt, ja, warum hast du überhaupt Kinder, Gott? Damit du Sklaven hast, hier deine Arbeit tun? Nein. Wenn wir so denken, haben wir Gott überhaupt nicht verstanden. Das, was du tust, zeigt, was du wirklich glaubst. Nicht, was du sagst. Möge es übereinstimmend sein mit dem, was du wirklich glaubst, dass du meinst, was du sagst und sagst, was du meinst. Aber wenn ich wissen will, wo das Herz eines Menschen tickt, dann beobachte ich ihn. Dann frage ich den Ehepartner, die Kinder. Ich erlebe ihn, was er tut. Wenn ich einen Menschen sehe, der viel gibt für Jesus, der sich zum Affen macht, der Dinge tut, die ihn was kosten. Zeit, Geld, Angst überwinden. Mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen du im normalen Leben niemals freiwillig zusammen wärst. Das liebt Gott, das findet er so cool, Leute zusammenzustellen, die so verschieden sind, dass du viel miteinander reden musst, damit du raffst, wie der andere tickt und damit die Liebe nicht untergeht und du hast die Route verlassen, nicht hörst. Den Weg der Liebe verlassen. Das mag Gott. Und das, was du tust, das zeigt, was du glaubst und wer du bist. Das, wo dein Geld hingeht, redet Bände. Das, wo du deine Zeit für ausgibst, redet auch Bände. Das tust du beides für Dinge, die du liebst. Wenn du sagst, du liebst Gott, aber du ist auch egal, es ist einfach wahr. Du gibst keine 5 Euro fürs Reich Gottes, dann liebst du Gott nicht. Also es geht nicht um Summen, es geht nicht um Beträge. Wir alle haben Relationen und Jesus hat gesagt, die Witwe mit den 2 Groschen hat mehr gegeben als die... Versteht ihr, es geht nicht um Relationen, es geht um das, was ich liebe und wofür ich bereit bin. Und sie hat alles gegeben, by the way. Und wenn dein Partner zu dir sagt, dass er dich liebt... aber alle Leute wichtiger sind als du, Bei jedem Jahr sagt er, was will. Aber wenn du sagst, Schatz, da ist was kaputt, könntest du mal. Oder ich muss mit dir mal reden über den Elternabend von Kind Y. Und da ist keine Response, dann stimmt was nicht. Dann musst du Buße tun und zu dir Liebe zu deiner Ehefrau, Ehemann wieder umkehren. Dann ist da was nicht richtig. Weil die Werke zeigen, was dir wirklich wichtig ist. Oder du hast dich einschüchtern lassen und vor den Karren spannen lassen und du hast keine sauberen Grenzen gesetzt. Du darfst Nein sagen, du musst Nein sagen. Wenn du nicht Nein sagst, sagst du auch nicht Ja. Entscheidungen aufzuschieben sind auch Entscheidungen. Zu sagen später, jetzt, ich bin noch nicht so weit, heißt Nein. Es klingt nur anders, sind wir ganz ehrlich. Morgen Jesus heißt Nein Jesus. Ist einfach so. Ist es so oder ist es nicht so? Aufgeschobener Gehorsam hat mal jemand gepredigt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ist ungehorsam. Punkt. Okay, ich bin schon wieder am Schimpfen. Das Liebesgebot, welche Gebote wurden verletzt, war eine der Fragen, die ich mir gestellt habe bei dieser, oder gehalten bei Lob und Korrektur. Das Liebesgebot. Und es geht um Heiligung. Auch kein sehr populäres Wort überall mehr. Heiligung. Dinge nicht tun, die alle tun, Dinge tun, die sonst keiner in der Welt tut. Jesus kritisiert oder lobt hier Menschen, die ihr Lehre konfrontieren. Und es geht um Bileam und um die Nikolaiten. Wenn du wissen willst, was die Nikolaiten sind, hör dir meine Predigt Kulturschock an. Da habe ich das ausführlich erklärt. Findest du in YouTube im Podcast. Das waren, hauptsächlich ging es um Kompromisse mit der Welt und Jesus ist nicht der einzige Weg zu Gott. Wir müssen uns, habe ich meinen Bruder sagen hören aus einer anderen Gemeindebewegung, uns den modernen Lebenskonzepten der Menschen doch etwas annähern. Heißt, lasst uns doch auch die Homosexuellen segnen am Ende. Oder die Ehe. Man kann auch den Eiffelturm heiraten, das ist nichts anderes wie zwischen Mann und Frau. Hat ja eine Frau, glaube ich, gemacht. Oder ein Baum oder so. Und wenn dann mein Hund kommt, was ist dann mit deinem Ehepaar? Also es ist absurd, was die Welt glaubt und glauben will. Wenn wir aber bei dem bleiben, was die Bibel sagt, was für Gott heilig, was für Gott gut ist, dann nennen wir nicht Gutes böse und Böses gut und verweigern uns der Gehirnwäsche, die da draußen passiert. Und selbst wenn du eine harmlose Serie guckst, ich gucke auch manchmal Netflix-Serien. So, jetzt ist es raus. Ihr wisst es, ich versuche nicht zu viel davon zu tun, ich halte mein Maß, der Herr ist der Wichtigste. Und wisst ihr, manche Serie finde ich gut und dann kommt eigentlich immer der Punkt. Der Caleb und ich hatten neulich eine Serie, da ging es um den Präsidenten von Amerika und da war eine Katastrophe und der war verheiratet und die waren sich treu. Und dann haben wir gesagt, boah, Mann, eine Serie, wo die Ehe in Ehren gehalten wird. Und dann kommt halt immer wieder das, was du halt jetzt, das mit dem anderen Regenbogen, der nicht aus der Bibel ist. Und das musst du dann auch. Und natürlich lieben wir diese Menschen. Ich liebe auch den Ehebrecher, aber ich liebe nicht, was er tut oder was sie tut. Auch den Lügner hast du gern und den, der gestern beim Karstadt oder Galerie oder wie das Ding jetzt immer heißt, geklaut hat. Aber es heißt doch nicht, dass das, was er tut, gut ist. Das sind doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich soll nicht hassen, aber ich soll Sünde Sünde nennen. Und das mag ich immer nicht. Dann denke ich, ach, es war so eine schöne Serie und jetzt kriege ich wieder meine Kassette. Das ist gut, das ist richtig. Und wenn du das nicht so siehst und unterstützt, dann bist du phob irgendwas. So, ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft ist theophob. Gibt es schon? Hat Angst vor Gott und seinen Werten. Und dabei ist es der beste Weg. Der ist den Weg schon gegangen. Der weiß, wo die Route durch den Bayerischen Wald am besten läuft. Der hilft dir, dass du da rauskommst, wo du eigentlich rauskommen willst. Und er weiß besser Bescheid als wir alle. Okay, mein Fazit. Ich komme zum Schluss. Die Zeit ist rum. Jesus hat selbst für die schlimmste Gemeinde, hier guckt die Tabelle daheim nochmal an, eine Ermutigung bereit, am Anfang oder am Ende. Er sagt mindestens zu ihr, wer überwindet, der wird. Er sagt nicht, Leute, wechselt zur Nachbargemeinde, die ist besser. Erschütternd an diesen 7-Cent-Schreiben ist, und da hat Rick Renner mir geholfen, dieses griechische Wort, ich kenne, ginosko irgendwas, weiß ich gerade nicht mehr, heißt, ich kenne aus eigener Erfahrung. Hat mir keiner erzählt. Ich war selbst da. Ich bin selbst Augenzeuge dieses Ereignisses und ich beobachte dich. Ich beobachte dich. Jesus aber saß beim Opferstock und hat geguckt, wie die Leute eingelegt haben. Also sowas. Jesus ist mitten hier drin bei uns und bei dir daheim auch. Es gibt nichts, wo er nicht ist und er beobachtet und er führt scheinbar Buch. Und er findet Dinge cool und er findet Dinge doof. Und er versucht sie uns zu sagen durch den Heiligen Geist, durch die Bibel und darüber hinaus. Und wir können Ohren haben zu hören oder zu sagen. Und was toll ist an Jesus, er sieht alles und weiß alles. Und weißt du was, er hat dich trotzdem lieb. Wie ein guter Ehemann. Mein Mann, der hat mich trotzdem lieb. Obwohl Dinge passiert sind, seit wir geheiratet sind, so an Äußerlichkeiten, die keiner erwartet hat. Ich auch nicht. Ja, Details sparen wir uns. Werd älter und du kommst selber drauf. Es ist anders als mit 20. Hallo? Und was Gott will, eine Bündnistreue in der Ehe, in der Gemeinde, in der Einzelbeziehung zu ihm ist. Es ist egal, was mit dir passiert, ob du gerade eine gute oder eine schlechte Zeit hast. Ich stehe zu dir. Wir stehen zusammen. Ich liebe dich. Ich bin für dich. Ich schicke dich nicht in die Wüste. Wir können Dinge verändern. Man kann so ein paar Sachen. Und du liebe Zeit, was kann man alles ausprobieren? Von Intervallfasten und basisch essen und durch den Wald rennen und dann feststellen, das Pfund, wofür du 14 Tage gebraucht hast, ist in 2 Tagen anders. Er ist wieder da. Also Fasten ist was für über 30-Jährige, habe ich jetzt. Vielleicht ist das irgendwie, vielleicht hat Jesus deswegen am Anfang seines Dienstes 40, ich weiß es nicht. Es ist jetzt lustig, ich weiß. Wo will ich eigentlich hin? Ich will zur Bündnistreue. Gott hält sie uns gegenüber. Gott liebt Gemeinde. Gott liebt diese Gemeinde. Und wenn er einen Kritikpunkt hat, dann sagt er es den Leuten, die es angeht. Und wenn wir welche haben, dann sagen wir es einander in Liebe und mit einem ermutigenden Wort vorneweg. Wenn du Leute triffst, die Babys haben, wir waren gestern bei Leuten, die haben ein Baby, das ist wirklich sehr, sehr schön, das ist 3,5 Monate alt, das hat mit Bernd gelacht. Bei mir hat es nicht gelacht, aber normal heulen die beim Bernd, gestern Abend war es umgekehrt. Der hat gestrahlt wie so ein zahnloser Zwerg, es war herrlich. Aber wenn die so ganz frisch sind, je nachdem, wie die Geburt auch war, sind die ja, jetzt mal ganz unter uns, objektiv betrachtet, nicht immer so schön. Dann sind die so schrumpelig und rot und der Kopf hat vielleicht eine Beule und die haben vielleicht gar keine Haare. Also ich mag die mit den Haaren so. Aber frag die Eltern, was würden die sagen? So was Schönes habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Und so sieht Jesus uns. So sieht Jesus Gemeinde, auch die unvollkommene Gemeinde. Er hat ein Schrumpelbaby auf dem Arm und er schreit, du bist ja so schön! Und jetzt. Aber er hilft dem Kind, so wie wir unseren Kindern, er hilft auch uns auf dem Weg. Und er sagt, guck mal, das machst du schon gut, aber an der Stelle würdest du Buße tun, würdest du einfach umkehren und ganz brutal ehrlich mit dir selbst sein und sagen, Herr, das ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung zu lästern, zu überessen, mich in irgendwas zu flüchten und wegzulaufen vor Konflikten. Viele Dinge, die Gott vielleicht zu dir und mir sagt. Und dafür würde ich gerne noch kurz beten. Seid ihr dabei? Schließ deine Augen mit mir. Mach dein Herz, wenn du willst, weit auf für den Heiligen Geist. Und Herr, wir wollen dich fragen. Ich will dich fragen. Herr, gibt es etwas in meinem Leben, was dir nicht gefällt? Was du nicht magst? Was ich ändern kann? Gibt es was, Herr, was du bestätigen möchtest? Beides wollen wir hören, will ich hören. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du uns hilfst, die Briefe, die Jesus uns täglich persönlich schreibt, zu lesen, die Liebe darin zu sehen, aber auch dieses Potenzial zur Veränderung. Hilf uns, Gott, relevante Leben zu leben, Leben der Hingabe, all in, alles auf dich setzen. Nicht dein, sondern mein Wille geschehe, Gebete immer mehr zu beten. Hilf uns, dir nachzufolgen, Jesus. Gib uns die Kraft, gib uns den Mut, belehr uns, überführ uns, weise uns zurecht. Und erzieh uns in der Gerechtigkeit. Überführ uns auch, wo wir andere gerichtet haben, Herr. Wir wollen umkehren und bei uns selbst anfangen. Vor unserer eigenen Türe kehren und wissen, wenn das alle tun, dann ist die Straße sauber. Hilf uns, das zu erkennen, Herr. Danke. Danke, dass du das in Liebe tust, Herr. Amen. Amen. Und ich möchte ein Gebet der Hingabe noch sprechen. Wenn du Jesus noch gar nicht kennst oder denkst, wovon du da redest, das kommt für mich wie vom Mond und ich weiß gar nicht, wie man mit Gott umgeht. Dann lade ich dich ein, ein einfaches Gebet mir nachzubeten, hier im Saal oder auch zu Hause. Und einfach die Tür für Gott aufzumachen, den roten Planer von Jesus aufzumachen und sagen, zeig du mir den Weg, ich will, dass du mich führst. Wollen wir das noch zusammen tun, dann sprech mir doch Folgendes nach. Herr Jesus Christus, ich brauche dich und ich will dich. Mir ist klar, dass ich Fehler gemacht habe, die die Bibel Sünde nennt. Ich entscheide mich heute, davon umzukehren, jeden Mist dir zu bringen und mein Leben von dir erneuern zu lassen. Jesus, ich will dir folgen. Hilf mir dabei. Überführ mich und leite mich. Von heute an und bis zu meinem letzten Atemzug und dann in die Ewigkeit hinein. Amen. Amen. Wenn du das hier im Saal zum ersten Mal gebetet hast, dann geh doch nicht nach Hause, ohne kurz bei mir vorne Stopp zu machen. Ich würde dir gerne Bibel oder ein Bibelteil schenken, vielleicht kurz für dich beten. Und wenn du das zu Hause gemacht hast, unser Gebetstelefon ist für dich und auch für andere Gebetsanliegen gleich da. Die Nummer kommt, der Bernd wird sie nochmal sagen. Und wir helfen euch gerne weiter auf dem Weg zu Gott und mit Gott. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Geduld und ja, hat Spaß gemacht. Tschüss.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.